Wir dürfen heute Morgen weitergehen im Markus-Evangelium. Ist eine Weile her, dass wir im Markus-Evangelium unterwegs waren. Wisst ihr, wann das letzte Mal war, wo wir über das Markus-Evangelium eine Predigt halten durfte? Letztes Jahr. Das ist schon mal richtig. Und zwar letztes Jahr im August. Vor Amerika. Da hatten wir noch das Markus. Und Wir sind schon ziemlich lange im Markus-Evangelium unterwegs. Aber das Markus-Evangelium ist ein ganz wichtiges Evangelium. Wahrscheinlich das erste, was wir bekommen haben. Es ist das Evangelium, was überhaupt den Begriff Evangelium geprägt hat. Als erstes. Das ist überhaupt mit Jesus und seiner Botschaft verbunden worden. Das hat Markus geschafft. Diese Grundlagen hat Markus gelegt. Markus haben wir so viel zu verdanken. Wahrscheinlich sind die anderen Schreiber wie Matthäus, Lukas und Johannes, die dann sich auch viel auf Markus gestützt haben, in dem, was sie dann nachträglich noch geschrieben haben und als Ergänzung geschrieben haben. Und wir sind ziemlich weit vorgerückt mit dem Markus-Evangelium. Und wir sind schon ziemlich am Ende. Wir kommen ja gerade von Weihnachten und wir gehen schnurstracks auf Ostern zu. Und das werdet ihr in dem Text heute werden wir das in dem Text auch hören. Wir sind in Markus 15. Und wem es möglich ist, möchte ich einladen, weil wir lesen das Wort Gottes, ihr Lieben, dass wir dazu aufstehen und dass wir unser Herz und unsere Augen auf das Wort Gottes richten und so auch Gott einfach zu uns reden. Lass uns einfach hören, was er uns sagen möchte. Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat, die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? Fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufruhrern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemanden zu begnadigen, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von Neuem an die Menge. Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Wollte er wissen. Lass ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter: Lass ihn kreuzigen. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Vater, ein sehr ernüchternder Text. Text, wo wir so viel menschliche Bosheit begegnen. Aber du hast uns diese Geschichte mehrfach in deinem Wort überliefert, zum Teil sehr detailliert, damit wir uns damit auseinandersetzen, damit wir hören und verstehen und nicht vor Texten wie diesen einfach davonlaufen. Und so beten wir auch heute Morgen, dass wir es aushalten, in deiner Gegenwart zu stehen und dass es uns neu berührt, Herr Jesus, dass du es getragen hast in aller Demut, obwohl du so stark warst und geschwiegen hast, damit die Erlösung vollbracht werden durfte und konnte. So beten wir dich an und bewahre uns davor, dass wir diese Geschichte als eine Geschichte am Ende lesen, wo wir nur am Ende sagen, wie konnten sie damals nur. Herr, dass wir uns auch in dieser Geschichte selbst wiederfinden, dass du zu uns reden kannst und geben kannst, was unsere Herzen heute brauchen. Wir beten dich an. Führ uns einfach auch durch diese Geschichte. Wenn wir noch weiter in diesen Passionsweg miteinander gehen wollen. Amen. Setzen wir uns, ihr Lieben. Ich bin sicher, ihr habt schon mal das Sprichwort gehört: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich weiß nicht, ob ihr diesem Sprichwort grundsätzlich zustimmen würdet. Ich glaube, dass wir in vielen Fällen dem sehr vehement widersprechen würden, dass Schweigen nicht immer grundsätzlich das Wertvollere ist. Aber dem Text, den wir uns heute anschauen wollen, diese Gerichtsverhandlung vor Pilatus, da ist Schweigen nicht nur Gold, sondern da ist Schweigen glorreiches, ruhmreiches Gold. Es ist glorreich, weil das Schweigen Jesu hier an dieser Stelle die Voraussetzung überhaupt dafür war. Hallo, komm rein. Schön, dass du da bist. Dass das Schweigen Jesu hier an dieser Stelle Gnade ist. Überlegt euch noch nur mal, Jesus hätte sich verteidigt. Jesus wäre aufgestanden, hätte gesagt, das ist vollkommen Unrecht, was ihr hier macht mit mir. Unsere Erlösung hätte auf dem Spiel gestanden. Es hätte sich verzögert im besten Fall, im schlimmsten Fall hätten sie Jesus gar nicht gekreuzigt. Dass es überhaupt zur Kreuzigung kam, war letztlich nur möglich, weil Jesus geschwiegen hat. Sein Schweigen an dieser Stelle hat alles mit deiner und mit meiner Erlösung zu tun. Und dieses Schweigen, das gibt uns heute die Kraft und das Vorrecht, aber lieber Vater zu sagen. Und ganz besonders dann, wenn es uns an den Kragen geht. Wenn wir ungerecht behandelt werden. In unserem Text heute ist Jesus das laut verleumdete Opfer, aber der stille Sieger. Er hat die Prophezeiung erfüllt, von der Jesaja sprach. Nirgends wird diese Prophezeiung von Jesaja je so wortwörtlich erfüllt, wie hier, wo Jesaja sagt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Tat ihn nicht auf. Und er hätte es tun können, aber er tat es nicht. Biblisch ausgedrückt, so möchte ich es heute nennen, verwechselt das nicht mit dem Horrorfilm Das Schweigen der Lämmer, Jesus, das Schweigen des Lammes. Jesus, das Schweigen des Lammes. Das machte unsere Erlösung überhaupt erst möglich. Mit seinem Schweigen verkündigt Jesus mehr das Evangelium, als was er mit seinem Reden in diesem Fall hätte tun können. Es ist erstaunlich, dass man durch Schweigen mehr Evangelium transportieren kann, als wie manchmal durch das Reden. Und möge unser Schweigen, wenn es nötig ist, dasselbe bewirken. Denn ich glaube, dass diese Geschichte, dass Markus uns diese Geschichte erzählt, weil er uns daran erinnern will, ihr seid zur Nachfolge berufen. Und auch wir als Nachfolger Jesu heute sind aufgefordert, im richtigen Moment zu schweigen. Markus 15 ist ein ernüchterndes Kapitel, aber ein Kapitel, das mit viel Ergriffenheit angegangen werden sollte. Fragen wir uns die Frage, was tun wir, wenn wir ungerecht angegriffen werden? Was ist unsere natürliche Reaktion? Was macht das mit uns? Fragst du dich manchmal auch im Nachhinein, was hätte Jesus jetzt an dieser Stelle getan, wo ich angegriffen wurde? Wo ich so ungerecht behandelt worden bin? Ist das eine Frage, die manchmal in uns hochkommt? Und um Geschichten richtig zu verarbeiten, müssen wir empfänglich sein für das, was sie in uns wachrufen will. Und in dieser Geschichte ist es leider auch eine gewisse Traurigkeit. Denn es ist die traurigste aller Geschichten, in die wir jetzt eintauchen, über Jesus. Wir sind schon lange unterwegs und wir haben so viel gehört und waren begeistert über das, was Jesus alles getan hat. Ihn zu sehen, wie er Kranke gesund macht, wie er Tote auferweckt, wie er Wunder vollbringt, welche Botschaft er bringt. Immer wieder haben wir gestaunt. Er hat so viel von sich preisgegeben. Aber jetzt schweigt er und das Bild trübt sich. Der Abschnitt von heute ist der Text, der besonders deutlich macht, dass Jesus am Ende von allen abgelehnt worden ist. Wir denken manchmal, dass Jesus nur von den jüdischen religiösen Führern abgelehnt worden ist. Aber das Gleiche gilt für die römische Justiz und das Gleiche gilt für das jüdische Volk. Am Ende sind es alle, die sagen, kreuzigt ihn. Da ist keiner mehr, der für ihn spricht. Er war allein. Und Markus gibt uns dieses Bild, um klarzumachen, alle, auch ihr, die ihr zuhört und diese Geschichte hört und lest, gehört zu dieser Gruppe. Alle. Wir alle sind schuld am Tod Jesu. Jeder wurde hier schuldig. Auf seine Art und Weise. In unserem Text heute sehen wir verschiedene Personengruppen. Autoritäten, die alle in irgendeiner Art und Weise ein Machtwort hier sprechen. Hier sind Menschen, die in ihrer Autorität das finale, letzte Urteil über den Schöpfer des Universums sprechen, was schließlich zur Hinrichtung von Jesus am Kreuz führt. Und wie treten die verschiedenen Personengruppen hier auf in ihrer Autorität? Wie gebrauchen sie ihre Autorität? Und da möchte ich mit euch gerne diesen Weg heute gehen. Vier Gedanken, die ich kurz beleuchten möchte. Zum einen der jüdische Gerichtshof, wo wir sehen, dass wir die ihre Autorität missbrauchten, die missbrauchende Autorität. Der römische Statthalter, Entschuldigung, nicht Stadt, sondern Stadt mit TT, Halter Pilatus, eine unentschlossene und gleichgültige Autorität. Das jüdische Volk, die aufgewiegelte Autorität und Jesus, die wahre, aber schweigende Autorität. Was auffällt in dieser Geschichte, was mir aufgefallen ist, je lauter Menschen werden, umso leiser wird Jesus. Umso schweigender wird Jesus. Fangen wir an mit dem jüdischen Gerichtshof. Die missbrauchende Autorität. Wir können darin Menschen sehen, die Jesus von Grund auf ablehnen, Erzfeinde Jesu. Weil es Menschen sind, die es einfach nicht schaffen, Jesus gefügig zu machen. Ihn so zu programmieren, dass er den eigenen Zwecken dient. Das Kapitel beginnt mit einem Missbrauch von Autorität. In Vers 1 fängt es schon an, knüpft an der Geschichte davor an, die uns erzählt, dass sie schon früh morgens zu Pilatus rennen, weil sie in der Nacht bereits sich getroffen hatten, um Jesus den Prozess zu machen. Und alleine das war schon korrupt. Das hätten sie nicht tun dürfen, aber sie taten es. Der jüdische Gerichtshof missbrauchte seine Autorität. Und dann, wie sie die Verhandlung davor führten. Das Urteil stand schon fest. Das war keine faire Verhandlung gewesen. Sie wussten schon, was am Ende dort rauskommt. Und dann ließen sie nur Zeugen auftreten, die gegen Jesus aussprachen. Fair sieht anders aus. Sie missbrauchten ihre von Gott geliehene Autorität. Jesus wird zum Opfer gemacht. Und dennoch, das macht sein Schweigen deutlich, dennoch gibt er dieses Opfer freiwillig. Ein seelsorgerliches Wort an dieser Stelle. Wenn wir Unrecht leiden, und vielleicht hast du gerade Geschichten, die vor dir ablaufen, mit Menschen, die dir nahe sind. Wenn wir Unrecht leiden, dann sind es diese Geschichten, die uns trösten können und helfen können zu sehen. Jesus erging es genauso, sogar noch viel schlimmer. Diese Geschichten sagen uns, Jesus war wahrlich der Hohepriester, der genau weiß, wie es uns geht und uns begegnen kann in unserem Leid heute, der trösten kann, der es aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann. Der Missbrauch ihrer Autorität wird auch deutlich mit dem Ausdruck, jetzt gucke ich mal, ob ich das hinkriege, mit dem Ausdruck und übergaben ihn an Pilatus. Das ist ein sehr geladener Begriff. Er erscheint alleine dreimal in unserem Text, in Vers 1, in Vers 10, in Vers 15. Sie übergaben ihn. Wenn man den Text noch davor nimmt, von Markus 14 ab Vers 10 bis Markus 15, 10, kommt dieser Ausdruck übergaben oder überlieferten 10-mal vor. Und manchmal wird dieser Begriff auch mit verraten übersetzt. Und das macht deutlich, was Markus versucht uns zu sagen. Mit dem Hohen Rat, mit dem Hohen Jüdischen Rat, ist das jetzt die finale Stunde des Verrats an Jesus, weil sie ihre Autorität missbrauchten. Und der Sanhedrin, der jüdische Hohe Rat, beeilt sich. Früh morgens. Sie wollten, dass Jesus noch vor dem Passafest stirbt. Sie hatten keine Zeit zu verlieren. Deshalb nachts musste es abgehalten werden, was Unrecht war. Und dann am frühen Morgen, bevor Pilatus irgendwas anderes entscheiden konnte, schnell zu Pilatus und es klar schief machen, dass Jesus noch vorher stirbt. Warum gingen sie überhaupt zu Pilatus? Sie hatten doch schon entschieden, er muss sterben. Wozu Pilatus noch fragen? Und der Grund ist der, weil die Juden niemanden töten durften. Sie konnten zwar Todesurteile aussprechen, aber am Ende müssten es die Römer ausführen. Denn die Römer waren die Besatzungsmacht, die die Juden so hassten. Das war ein Grund, warum die Juden die Römer hassten. Weil sie beschnitten sie in ihrer Autorität. Und genau das konnte jetzt zu einem Problem werden. Denn was war das Todesurteil dass die Juden sprachen, was der jüdische Gerichtshof gegen Jesus ausgesprochen hat. Warum wollten sie ihn zum Tode verurteilen? Was war der Grund? Gotteslästerung, genau. Aber dieser Grund wird nicht zählen vor einem römischen Gericht. Und damit sind die Juden wieder in der Klemme, wenn sie Jesus hinrichten wollen. Sie können nicht sagen, er hat Gott gelästert. Das interessiert die Römer nicht. Ist egal. Die Leute können Gott lästern, so viel sie wollen. Spielt keine Rolle. Solange sie Rom treu bleiben. Also mussten sie vor Pilatus mit irgendeiner anderen Erklärung kommen. Sie mussten etwas anderes bringen, ein anderes Argument. Ihr Argument galt nicht mehr. Und was war ihr Argument? Jesus ist ein Rebell, der gefährlich ist für Rom. Er nennt sich König. Das war ihr Argument. Er baut ein Reich neben Rom auf, was Rom vernichten will. Anders hätten sie Pilatus nie überzeugen können. Und so geht Pilatus hin und stellt die entscheidende Frage: Bist du ein König der Juden? Oder bist du der König der Juden? Aber wir sehen, was immer der jüdische Gerichtshof tat, sie bogen die Sache so zurecht, wie sie es gerade brauchten. Sie missbrauchten Autorität. Ich sehe persönlich den jüdischen Gerichtshof als die, die sich am meisten schuldig gemacht haben. Denn sie suchten gar nicht nach Wahrheit. Ihnen ging es nicht darum, Jesus einen fairen Prozess zu geben. Sondern ihnen ging es nur darum, Jesus loszuwerden, koste es, was es wolle. Und Jesus, er schweigt. Wie gehen die verschiedenen Gruppen mit ihrer Autorität gegenüber Jesus um? Der jüdische Gerichtshof, die ihre Autorität missbrauchten. Und dann der römische Statthalter Pilatus, der gleichgültige und unentschlossen auftritt. Wer ist Pilatus? Er war der 5. Statthalter von Jerusalem, ein Amt, das er von 27 bis 36 nach Christus innehatte. Und alles, was wir über Pilatus wissen und in Erfahrung bringen können, war er eine sehr jämmerliche und tragische Figur. Nicht nur in den Evangelien, sondern auch in den säkularen Geschichtsschreibungen. Zeitgenossen beschreiben ihn als unflexibel, als hart, als rücksichtslos. Pilatus war auch ein Führer, auch eine Autorität, aber auch er missbrauchte seine Autorität, in dem Fall bei Jesus, indem er darauf verzichtete, von seiner Autorität Gebrauch zu machen. Denn Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war. Das hat er verstanden. Er wusste, dass die Juden ihn nur aus Hass und Neid überliefert hatten. Und wenn wir die anderen Evangelien dazu nehmen, Markus gibt uns eine sehr verkürzte Version, eine sehr verkürzte Darstellung von dem, was vor Pilatus geschieht. Wenn wir die anderen Evangelien dazu nehmen, dann wird deutlich, dass Pilatus gekämpft und versucht hat, auch hier wird es deutlich, selbst im Markus-Evangelium, dass er versucht hat, Jesus loszureißen von diesem, oder loszusprechen von diesem Urteil, von diesem Todesurteil. Er wollte ihn nicht sterben sehen. Er wollte ihn freilassen. Aber nur dann, wenn das für ihn keine Nachteile bringt. Er hätte mit einem kurzen Befehl die Soldaten davon abhalten können, Jesus weiter zu geißeln. Die Macht hatte er. Jesus ist ja schon gedemütigt worden. Er ist ja schon geschlagen und geknechtet worden. Aber er tat es nicht. Er lebte nach dem Prinzip, Was dient am Ende mir am meisten? Es ist unglaublich, wie brutal er auf der einen Seite sein konnte. Und auf der anderen Seite war Pilatus wie ein Fähnchen im Wind, der denen Recht gab, die am lautesten schrien. Markus hält die Unterhaltung zwischen Jesus und Pilatus sehr knapp. Bist du der König der Juden? Das ist die entscheidende Frage, nicht wahr? Die wir immer wieder gesehen haben, Markus-Evangelium. Worum geht es, Markus, im Markus-Evangelium? Wer ist Jesus? Darum geht es von Anfang an. Wer ist Jesus? Und diese eine Frage kommt jetzt am Ende noch einmal auf. Bist du der König der Juden? Und Jesus bejaht. Und liest man den Bericht von Johannes, dann sieht man auch, dass Jesus dem Pilatus zu verstehen gibt, dass sein Reich ein anderes Reich ist, als das, was Pilatus sich vorstellt. Und dass Pilatus sehr wohl am Ende verstanden hat, Jesus als König ist nicht gefährlich. Auch wenn er selbst von sich sagt, er sei ein König. Jesus war kein gefährlicher König. Faszinierend ist auch, ihr Lieben, dass in diesem Text zum ersten Mal im Markus-Evangelium jemand anders von Jesus sagt, er sei König. Das haben wir noch nie gesehen im Markus-Evangelium. Interessant ist, dass das jetzt am Ende erscheint. Und gerade hier in diesem Text, 6-mal in Markus 15, in Markus 15, 2, in 9, in 12, in 18, in 26 und 32 wird von Jesus als König geredet. Zuvor wurde dieser Begriff von Markus nie im Blick auf Jesus gebraucht. Das ist bezeichnend. Weil was sagt uns das? Das heißt, dass das, was hier geschieht, wenn Jesus als König bezeichnet wird, dass das die Inthronisierung Jesu ist. Das ist das, wie Markus das versucht zu beschreiben. Wenn Jesus ans Kreuz geht, dann ist das seine erste Thronbesteigung. Jesus wird hier zum ersten Mal als König bezeichnet. Und Markus versucht zu sagen, bevor Jesus den Thron der Herrlichkeit einnehmen kann und den Platz neben Gott einnehmen kann, muss er den Thron der Schande besteigen. Das Kreuz, sein erster Thron. Sein erster Thron. Das ist die Botschaft. Und was versucht Markus uns zu sagen? Ich glaube, dass Markus uns sagen will, wenn Jesus euer König ist, wenn Jesus dein und mein König ist, dann hast du eine Verantwortung zu folgen. Das war sehr bedeutsam, besonders für die ersten Empfänger. Denn sie standen wahrscheinlich gerade mitten in einer Zeit der Verfolgung. Und Markus sagt, ihr geht nur eurem Herrn hinterher. Ihr geht keinen anderen Weg. Aber das, was für sie damals galt, gilt auch für uns heute. Jesus ist der Herr und wenn er uns regiert, dann müssen wir ihm folgen. Auch in Leid und Verfolgung hinein. Auch in Repressalien, auch wenn sie ungerecht sind. dann ist das ein wesentlicher Teil unserer Berufung als Jünger Jesu. Und wir vergessen das oft gern, dass das Leben als Christ letztlich ein Leben des Kreuzes ist. Trotz allen Amts- und Machtsmissbrauches gegen Jesus schweigt Jesus. Er schweigt gegenüber den Anschuldigungen des jüdischen Gerichtshofs. Er schweigt am Ende gegenüber Pilatus. Und er schweigt gegenüber dem jüdischen Volk. Das erste Mal, dass Jesus seinem Volk nichts mehr zu sagen hat. Dann ist da noch die Menschenmenge zum Schluss. Und sie sprechen das entscheidende Wort. Es war ihr Wort, was am Ende dazu geführt hat, dass Jesus wirklich den Scharfrichtern übergeben wurde. Menschenmengen sind ein ganz wichtiges Element. Im Markus haben wir immer wieder gesehen. Aber normalerweise, egal wo wir hinkommen, Menschenmengen haben immer ein positives Element. Sie sind da, sie hören auf Jesus. Sie wollen von ihm lernen, sie wollen ihm sehen, sie wollen ihm begegnen. Menschen werden in einem positiven Licht dargestellt. Bis Jesus nach Jerusalem kommt. Da ändert sich das Bild. Erst hier sehen wir zum ersten Mal, dass Menschenmengen feindselig gegen Jesus sein können. Und diese Entscheidung wird sehr konkret. Das jüdische Volk entscheidet sich sehr bewusst gegen Jesus. Sie sagen nicht nur, lasst Barabbas frei. Es kam zu der Entscheidung nur zwischen zwei Menschen. Einer, der wirklich Verbrecher war und einer, von dem sie sagen möchten, dass er einer ist. Und sie entscheiden sich bewusst für den Verbrecher. Und Pilatus fragt, ja, was mache ich jetzt mit Jesus? Und klarer kann man es nicht mehr sagen. Kreuzig. Kreuzigen ihn. Sie sagen es mehrfach. Deutlicher konnte man Jesus nicht mehr ablehnen. Ich weiß nicht, wie es Jesus dabei erging, aber ich kann mir vorstellen, dass das wehtat. Menschen, denen er 3 Jahre gedient hat, die 3 Jahre seiner Lehre und seinen Wundern hinterhergelaufen sind, die dann am Ende schreien, kreuzigt ihn. Und man wundert sich, wie kann eine Menschenmenge, die gerade noch ein paar Tage zuvor, es ist noch nicht mal eine Woche her, beim Einzug in Jerusalem geschrien haben und sagten, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, Hosianna, dem Sohn Davids. Und ihn als König verehrten, ein paar Tage später rufen, kreuzigt ihn. Ich gehe davon aus, dass Menschen in beiden Gruppen waren. Dass es Menschen gab, die zu beiden Gruppen gehörten. Was ist da geschehen? Vielen Menschen wird in dieser kurzen Zeit, wo Jesus in Jerusalem unterwegs war, klar geworden sein, Jesus ist nicht der Messias, auf den wir gewartet haben. Ihre Vorstellung war anders. Sie wollten einen Messias, aber keinen Meister. Sie wollten einen Erlöser, aber keinen Herrscher. Sie wollten einen Retter, aber keinen Herrn. Und das Volk schaffte das, was der jüdische Gerichtshof nicht schaffte, nämlich Pilatus zu überzeugen, Jesus soll gekreuzigt werden. Petrus wurde auch gekreuzigt, soweit wir wissen, aber Jesus sollte an dieser Stelle gekreuzigt werden. Pilatus gab ihrem Willen nach und kreuzigte Jesus. Leider denke ich, dass wir ähnliche Dinge heute in christlichen Kirchen und Gemeinschaften immer wieder sehen. Oft beugen sich heute Kirchenführer und christliche Leiter der Meinung der Masse. Pastoren und Gemeindeleitungen gehen Kompromisse ein und geben Menschen nach, anstatt ihnen das zu geben, was Gott sagt. Und die Gefahr wächst natürlich, wenn einmal dieser Weg begangen wird, dass das Evangelium des Kreuzes verwässert wird. Man predigt der Herde dann eine Botschaft ohne Kreuz. Eine Botschaft ohne Schmerz und Leid. Der Menge wird erlaubt, die Regeln zu bestimmen. Alle sollen zu Wort kommen, anstatt dass ihnen Gottes Regeln gezeigt werden. Und die Gefahr ist immer, dass das Endergebnis eine christliche Gemeinschaft wird, die der Welt sehr ähnlich wird. Vielleicht kann man auch das als etwas beschreiben, wo Jesus heute verraten wird. Welche Autoritäten sehen wir in unserem Text und wie gebrauchen sie ihre Autoritäten? Wir sehen den jüdischen Gerichtshof, die ihre Autorität missbrauchen gegen Jesus. Wir sehen den römischen Statthalter Pilatus, der auch seine Autorität gebraucht, indem er gleichgültig letztlich mit seiner Autorität gegenüber Jesus umgeht, unentschlossen ist. Wir sehen das jüdische Volk, eine aufgewiegelte Autorität, die auch eine Autorität haben. Sie haben das letzte Machtwort. Daraufhin wird Jesus überliefert. Aber wir sehen nur eine wahre Autorität. Und das ist die Schweigende. Jesus, die wahre, aber schweigende Autorität. Jesus blieb eine Autorität, ihr Lieben, auch wenn über ihn gerichtet wurde. Alle Personen oder Gruppen in dieser Geschichte reden oft und manchmal laut. Aber nur eine einzige Person ist diesmal sehr leise. Und das ist der Angeklagte selbst. Jesus. Jesus gab zwar noch diese eine Antwort auf die Frage, bist du der König der Juden, und bejahte es, aber das ist auch das vorletzte Wort, was Jesus spricht vor der Kreuzigung. Das ist alles, was wir von Jesus im Markus-Evangelium bis zur Kreuzigung noch hören. Markus 15 ist das Kapitel, wo Jesus am wenigsten redet. Und am meisten schweigt. Pilatus war aufgewühlt von der Begegnung mit Jesus, weil Jesus so außergewöhnlich anders ist. Und ich stelle mir das so vor, wie wir es gelesen haben in dem Text, dass der dass der jüdische Gerichtshof sofort einsprang und sofort Anklagepunkte einen nach dem anderen hineinwarfen. Wahrscheinlich deswegen, weil sie sahen, dass Pilatus beeindruckt war von Jesus. Pilatus war überrascht, dass Jesus angesichts der vielen Anschuldigungen, die er wahrscheinlich alle für absurd hielt, schwieg. Pilatus hatte schon so viele Gerichtsprozesse erlebt, aber noch nie einen schweigenden Angeklagten, wo es um sein Leben geht. Jesus unterwirft sich der Stille, weil er seine Seele dem Vater in Gethsemane schon übergeben hat. Und weil er seine Mission erfüllen wollte, für die er kam. Es gibt im Markus 15 nur noch ein weiteres Wort von Jesus und das war's. Nur noch ein Wort, was wir von ihm am Kreuz hören. Und danach hören wir nur noch einen Schrei. Als Jesu Leben vor einer feindseligen Menge preisgegeben wurde, schwieg er. Als Jesus geschlagen und verhöhnt wurde, schwieg er. Als er ans Kreuz genagelt wurde und verhöhnt wurde, schwieg er. Er schwieg auf dem ganzen Weg. Erst nachdem er den Preis für unsere Sünde bezahlt hat, spricht er noch ein Wort. Und wisst ihr, an wen das letzte Wort geht? Nach Markus. An seinen Vater. Das letzte Wort war ein Gebet. Und dann ein letzter Schrei, wo er seine Seele in die Hände des Vaters legte. Warum schwieg Jesus? Weil er das Gericht Gottes für uns tragen musste. Aber auch, weil er zuversichtlich war, dass sein Vater das Wort einhält und ihn von den Toten auferwecken wird. Es war diese Hoffnung, ihr Lieben, auf Gottes Verheißung, die Jesus schweigen ließ und ihn zum Schweigen befähigte. Und so möchte ich mit der Herausforderung heute Morgen schließen. Auch an uns. Ihr Lieben, es ist diese Hoffnung, die Jesus hatte. Es ist diese gleiche Hoffnung, die Jesus hatte. Das Wort Gottes, die Zusagen Gottes, die auch uns befähigen können, vielleicht manches Unrecht schweigend zu ertragen. Schweigend zu ertragen. Was für eine schwere Lektion, nicht wahr? Aus dieser Geschichte. Von Natur aus sind wir Menschen, die in der Regel schnell verteidigungsbereit sind. Ich bin es zumindest. Besonders dann, wann sind wir besonders bereit, uns zu verteidigen? Wann? Wenn wir das Gefühl haben, das ist Unrecht, was mir geschieht. Das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Hier werden Dinge verdreht. Ihr Lieben, es wird oft gesagt, dass es in Gefängnissen keine Schuldigen gibt. Menschen verteidigen sich vehement, nicht wahr? Selbst wenn sie schuldig sind. Aber wenn man wirklich unschuldig ist und angeklagt wird. Denken wir an Hiob. Wer würde da nicht versuchen, seine Unschuld weit und breit zu verkünden? Wir kämpfen um unsere Gerechtigkeit, wenn es sein muss. Das ist eine der größten Herausforderungen des Lebens, nicht wahr? Das ist eine der größten und schwierigsten Lektionen, die es in der Nachfolge Jesu gibt. Natürlich, die Bibel gibt uns auch Anweisungen darüber, dass wir nicht alles stillschweigend schlucken müssen. Dass es sehr wohl auch eine Zeit gibt, wo wir sprechen müssen, auch wo wir uns verteidigen dürfen, wo wir für uns selbst eintreten dürfen. Das war auch im Fall von Jesus und im Fall von Paulus der Fall gewesen. 2. Korintherbrief und Apostelgeschichte. Aber der Punkt ist der, Markus will uns mit dieser Geschichte zeigen und sagen, es gibt auch die anderen Zeiten, in denen wir, nachdem wir alles gesagt haben, was nötig ist, unsere Zunge zum Schweigen bringen können. Wir müssen lernen, dem Beispiel Jesu zu folgen, indem wir uns verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen. Und den Ausgang nachher Gott überlassen. So leid mir es tut, das mag vielen therapeutischen Ansätzen, die heute so modern sind und hochgehalten werden, entgegentreten. Sprich es aus, sag es, was dich belastet, was du loswerden möchtest. Wann könnte Schweigen in unserem Leben angesagt sein, selbst wenn wir dadurch ungerecht leiden? Wann könnte Schweigen angesagt sein? Als allgemeinen Grundsatz, denke ich, könnte gelten, dass Christen schweigen sollten, wenn dadurch ein höheres Wohl erreicht wird oder werden kann. Oder wir sollten schweigen, wenn deutlich wird, dass die Wahrheit nicht mehr das Ziel ist, dass wir dann die Sache einfach Gott übergeben, wenn die Anklage gegen uns steht. Vielleicht sollten wir auch schweigen, wenn wir merken, dass Gegner bereits schon ein Urteil gefällt haben, ein festes Urteil gefällt haben, dass dann oft Reden gar nichts mehr hilft und bringt. Und wir lernen müssen, viel mehr Gott zu vertrauen. Dass es da nicht mehr klug ist, sich noch weiter zu verteidigen. Wenn das Brechen deines Schweigens dem Werk Gottes schadet, dann schweig, auch wenn es dir zum Nachteil gereicht. Und ich denke auch, dass Schweigen angesagt ist, wenn das Brechen unseres Schweigens jemandem schaden würde, der besonders zu dieser Zeit Gnade und Barmherzigkeit braucht und kein Urteil. Dass wir auch eine Verantwortung haben, Menschen zu schützen, von denen wir wissen, wie es ihnen wirklich in der Seele ergeht. Und dass wir nicht alles auszupacken und zu erklären haben für andere Menschen. Diejenigen, die sich für das Schweigen entscheiden, sind diejenigen, die Gott als ihren Fürsprecher wählen. Ihr Lieben, Gott hat noch nie einen Fall verloren. Er hat noch nie einen Fall verloren. Jesus wird nur noch 3 Tage schweigen. Nur noch 3 Tage. Und dann wird er sich aus dem Grab erheben. Und dann wird die Botschaft des Sieges über den Tod und über die Sünde und über seine Feinde durch die Jahrtausende und für immer über diese Erde erschallen. Dann gibt es kein Schweigen mehr. Dann heißt es, geht und verkündigt. Und in dieser Phase sind wir. Aber ihr Lieben, was können wir dankbar sein, dass Jesus hier geschwiegen hat und damit unsere Erlösung gesichert hat? Und lasst uns in diesem Bewusstsein gehen und uns herausfordern und fragen, wo sind wir gefordert, ihm zu folgen im Schweigen? Amen.